Marie Langemark ist CEO und Gründerin von ReLearn Labs. Gleichzeitig ist sie Direktorin für Innovation der Schweizer Reha-Klinik Sereneo und hat hier miterlebt, wie viel technologische Ansätze und Forschung zur Verfügung stehen und wie wenig davon beim Patienten ankommen. Mit ReLearn Labs will sie diese Lücke schließen. Für Shari ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens eine Herzensangelegenheit. Im Podcast erzählt sie, welches Schlüsselerlebnis diesen Karriereweg geprägt hat, wie es überhaupt zur Gründung von ReLearn Labs kam und wieso heute viele Startups von Ärzten gegründet werden.
Hallo, mein Name ist Inga Bergen und ich bin Gastgeberin von Visionäre der Gesundheit. Für diese Folge habe ich Shari Langemark eingeladen. Shari ist selbst Ärztin, hat aber schon sehr früh in ihrer Karriere einen anderen Weg eingeschlagen. Darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Und ich habe sie als Gast ausgesucht, weil ich mich mit ihr über ihr aktuelles Projekt unterhalte, telemedizinische Reha. Und das ist insofern sehr interessant, weil sie es aus einer Klinik heraus mit einer Klinik im Hintergrund gegründet hat. Und diese Klinik hat lange nach Lösungen gesucht, die sie anbieten wollten, digitale, hat aber keine gefunden und so hat Shari selbst gegründet. Das ist ein sehr, sehr interessantes Beispiel, wie Innovationen entstehen können und deswegen wünsche ich euch ja viel Freude beim Hören dieser Folge.
Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Insight Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Guten Morgen, liebe Shari.
Guten Morgen, Inga.
Ja, ich freue mich, dass ich dich jetzt endlich im Podcast habe. Ich glaube, du bist eine der Personen aus dem Digital Health-Umfeld, die mir irgendwie als erstes begegnet sind vor, weiß ich nicht, ob es schon 10 Jahre sind, aber 8 sind sicherlich.
Ja.
Damals warst du, glaube ich, bei Medscape und ich war die Geschäftsführerin von Welldo und wir waren so, glaube ich, allein auf weiter Flur. Falls du dich noch erinnerst, ich meine, so alt sind wir jetzt noch gar nicht, aber damals war das so und du bist dem Bereich treu geblieben, genauso wie ich, hast aber einen großen Unterschied, du bist selber Medizinerin.
Ja, genau. Also, aber das muss ja nicht immer ein Hindernis sein. Damals zumindest nicht.
Du hast dich schon relativ früh eigentlich mit Gesundheitsinnovation damals beschäftigt beim Medscape und darüber berichtet, richtig?
Ja, genau. Da war ich ja noch vor allem journalistisch tätig, habe relativ viel über das Thema berichtet, vor allem, weil es mich interessiert, habe aber da schon eigentlich angefangen, Gründer zu coachen und Investoren, aber recht low-level noch.
Ja, und das hat sich immer weiter ausgebaut bei dir und heute bist du tatsächlich selbst Gründerin und machst die ReLearn Labs und euer Produkt ist Alve Therapy.
Genau. Also ja, tatsächlich wird es ganz unterschiedlich ausgesprochen, je nachdem, ob du im englischsprachigen oder deutschsprachigen Raum bist, also Alvi oder Alve, aber Alve hat sich jetzt doch relativ durchgesetzt.
Und was ihr anbietet, ist eine Videotherapie-Plattform für Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten.
Genau, und für Kliniken auch, denn aus dem Bereich kommen wir eigentlich ursprünglich. Vielleicht schlage ich da mal kurz den Rahmen, wie ich überhaupt zu dieser Gründung gekommen bin. Das war gar nicht unbedingt so geplant von Anfang an, sondern hat sich dann natürlich ergeben. Ich bin seit Ende 2017 Direktor für Innovation einer Schweizer Reha-Klinik gewesen, einer Klinik für Neurorehabilitation. Und naja, unter Ärzten ist so die Reha das Stiefkind der Medizin. Also als Arzt hast du da kaum Berührungspunkte. Und als ich da reingekommen bin, war ich erstmal total geflasht, weil das ist nicht so, wie ich Klinik kenne. Denn in der Reha kann man wahnsinnig viel machen. Also werden total viele Technologien schon verwendet, Sensoren, Messsysteme, Spiele werden da gespielt, also richtige Videogames verschiedenster Art. Da wird natürlich voll viel Forschung gemacht. Robotik, also du hast da ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten. Das war echt
cool.
Nur
in der Schweiz oder auch in Deutschland?
Auch in Deutschland, muss man sagen. Aber die Klinik ist sehr speziell. Es ist eine sehr, sehr kleine Klinik. Eine Klinik mit internationalen Patienten, aber auch Schweizer Kassenpatienten. Und in so einem kleinen klinischen Rahmen kann man da halt mehr machen. Und man muss halt sagen, da steckt halt viel Herzblut hinter. da die Klinik gar nicht so lange existiert. Also die wurde selbst gegründet, erst vor einigen Jahren, eine typische Gründerpersönlichkeit und dann noch Professor Andi Luft, der super forschungsaffin ist, also eine Koryphäe im Bereich Schlaganfallrehabilitation, und der gesagt hat, na, irgendwie müssen wir die ganzen Dinge, die wir in der Forschung machen, doch schneller in die Praxis bringen. Ja. Genau, also da hatte ich dann erstmal ein
Spiel. Du musst selber gründen.
Ja, das kam dann tatsächlich gar nicht so natürlich für die. Also vielleicht sind sie natürlich gründungsaffiner, da sie diese Klinik halt selber noch aufgemacht haben. Aber im Prinzip war mein Plan gar nicht erst selber zu gründen, sondern zu gucken, wie können wir denn das Angebot für die Patienten erweitern nach der Klinik. Also diese typische Gap zwischen Hospital to Home, also das Stichwort eigentlich, mit dem sich total viele Gründer befassen. Und für mich war es total naheliegend, da ein telemedizinisches Angebot zu machen. Erstens, das denkt man gar nicht, wenn man nicht so in diesen Bereich reinguckt, aber in der Rehabilitation ist die Telemedizin eigentlich ein alter Hut. Nicht in der Rehabilitation an sich, aber in der Forschung. Da gibt es total viele Studien zu, die auch zeigen, dass sie ähnlich wirksam ist wie die Vor-Ort-Therapie, also super Datengrundlage. Aber irgendwie hat das noch nie jemand so richtig umgesetzt. Und da dachte ich, naja, dann suche ich jetzt mal nach einer Plattform, die für uns passt, mit der wir ordentlich digitale Nachsorge machen können.
Die hast du nicht gefunden.
Die habe ich nicht gefunden, ja. Das hat mich gefuchst, weil die meisten, und das ist ja auch gar nicht schlecht, die meisten Telemedizin-Plattformen sind natürlich auf Ärzte ausgelegt. Da war die Videosprechstunde noch was Neues damals und musste sich erstmal im Markt etablieren. Und das andere ist, die neurologische Reha ist schon recht kompliziert, weil du musst halt Bewegungstherapie machen. Du musst kleine Feinmotorik mit der Ergotherapie machen, musst Sprachtherapie machen, Neurokognition. Und da hast du ganz andere Anforderungen an den Videochat, als du es vielleicht so in einem normalen Telemedizin-Setup hast. Und auch, wir haben das auch mal getestet mit verschiedenen Anbietern, hatten da auch mal einen Piloten laufen und es lief echt nie rund, weil wir nie die Features hatten, die wir eigentlich brauchten. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wenn es das nicht gibt, dann bauen wir es halt selbst. Und so ist dann die Relan Labs entstanden.
Und das wurde dann von quasi dem Klinikträger komplett anfinanziert oder habt ihr von Anfang an externe Investoren mit reingeholt?
Nee, also die hinter der Klinik, da ist halt ein Family-Business hinter, da sind auch verschiedene andere Unternehmen noch mit drin und die haben das finanziert, die sind recht finanzstark und die können uns auch noch eine Weile tragen. Also das ist
also tiefe Taschen.
Tiefe Taschen, das ist hilfreich, gerade in einem Bereich, wo man manchmal warten muss. Und sehr viel Commitment, weil das ja sehr gut zur Strategie auch passt.
Ja, ist interessant, weil dann bist du quasi eine der wenigen, die sich jetzt keine Gedanken um Finanzierung vielleicht machen muss. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass in dem Markt natürlich gerade extrem viel Geld ist, gerade im Telemedizinmarkt. Ich hatte auch einen Podcast mit Eckhard Weber von Heal Capital und er hat auch erzählt, sie gucken sich Telemedizin an in allen Ausprägungen und Nischen, die sich irgendwie auftun, wobei das ja keine Nische ist. Und das ist ja ganz interessant. Das heißt, was ist euer Plan? Geht ihr jetzt von der Schweiz in alle deutschsprachigen Märkte? Das ist ja naheliegend, ne?
Ja, der Plan war eigentlich mal ein ganz anderer. Also wir hatten das ursprünglich viel kleiner gedacht und dachten, wir bauen uns jetzt eine Telemedizin-Plattform, mit der wir halt vor allem unsere Patienten behandeln können. Und je mehr ich dann in das Thema eingestiegen bin, habe ich gedacht, wow, eigentlich ist der Bedarf viel, viel größer. Warum fokussieren wir uns auf B2C, wenn wir B2B machen können? Also die Nachfrage und dass die Resonanz sowohl von Kostenträgerseite als auch von Kliniken und einzelnen Therapeuten war einfach so positiv, dass relativ schnell klar wurde, dass das muss man eigentlich größer ziehen. Das muss man eigentlich für den deutschen Markt ausrollen und zwar wirklich als Plattform, die einzelne Therapeuten, aber auch Kliniken nutzen können. Genau. Ja. Und dann kam Corona.
Und hat euch quasi Wachstum beschert, kann man sagen.
Ja, also Corona, ich habe da gemischte Gefühle sozusagen. Corona war natürlich einerseits gut, weil von jetzt auf gleich die Mehrzahl der Therapeuten gezwungen war, sich Telemedizin anzugucken. Andererseits hatte ich eigentlich so einen schönen Plan gehabt, nämlich ein Modellprojekt zu machen und hatte da eigentlich schon schön meine Kooperationspartner zusammengesammelt, um das Ganze im deutschen Markt einzuführen. Und das war dann im Corona-Setup nicht möglich, weil es gab dann immer wieder Ausnahmeregelungen, wo die Abrechnungsfähigkeit gewährleistet war für die Teletherapie, schön, aber dementsprechend hatte man natürlich dann weniger Planbarkeit, sondern hat sich quasi von Ausnahmeregelung zu Ausnahmeregelung gehangelt.
Wie ist jetzt die Go-to-Market-Strategie im deutschen Markt?
Naja, jetzt hat sich das alles zum Glück gelegt. Also Ende letzten Jahres kam ja dann der Entwurf für das DVP-MG.
Es ist halt das Gesetz, was die Versorgung der Rehabilitation telemedizinisch regelt, oder?
Ja, genau. Nee, eigentlich auch Pflege, genau. Fokus auf Pflege und Heilmittel erbringen.
Rehabilitation auch mit drin.
Eigentlich ist das wirklich nur ein Mini-Bestandteil vom ganzen Gesetz. Also da steht dann so ein kleiner Paragraph, dass für Hebammen und für Heilmittelerbringer Telemedizin ermöglicht wird.
Ja, genau, ich hake nur nach, weil ich es halt spannend finde, weil es eben auch zeigt, dass ihr ja dann auch eigentlich profitiert A von Corona, also es gibt mehr Offenheit für Telemedizin und B natürlich von den regulatorischen Änderungen, die jetzt gerade stattfinden, die dazu führen, dass das erstmals auch abgerechnet werden kann.
Profitieren und leiden gleichzeitig, weil das Ding war, also als dann klar war, wurde, dass es dieses DVP-MG kommt, haben wir uns natürlich gefreut, aber als es klar war, dass es kam, war noch längst nicht klar, wann es denn in Kraft tritt. Das heißt, du musst im Finanzplan halt immer Pausen, wo du gar keine Kunden haben kannst per se, mit einplanen und weißt aber nicht, wie lange die Pausen sind. Und diese Ausnahmeregelungen, die das auch zwischenzeitlich ermöglicht haben, die galten nur wenige Wochen und ungefähr 2 Wochen vor Ende einer Ausnahmeregelung, wo dann bekannt gegeben wird, verlängert oder nicht. Wie soll man da Kunden gewinnen? Das ist natürlich kompletter Irrsinn. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in der Situation, wo sich das Ganze geändert hat. Denn jetzt wird klar, Mitte des Jahres das DVP-MG in Kraft und bis September diesen Jahres gilt die Ausnahmeregelung, dass Therapeuten weiter telemedizinische Leistung abrechnen können. Das heißt, wir können skalieren.
Ja, naja, und ich meine, das wird ja natürlich auch weitergehen und wird ja nicht wieder zurückgeschraubt werden. Also das ist ja...
Diesmal nicht, nee. Aber im letzten Jahr haben wir das tatsächlich oft gesehen, dass die gesagt, also für mich nicht wirklich verständlich, warum man sagt, dass man so ein recht sicheres Feld nicht zulässt, gerade als es noch überhaupt keine Impfung für die Risikogruppen gab und gar keine Alternative für die Therapie zu machen, dass man sagt, nee, genau. Das ermöglichen wir nicht mehr.
Und wie du ja sagst, es gibt ja auch genügend Evidenz, das ist ja immer so die Frage, wirkt das oder kann das genauso helfen? Und dann ist jetzt so aus meiner Perspektive so ein bisschen die Frage, wie wird euer Produkt angewendet? Telemedizinische Neurorehabilitation und auch Logopädie bietet ihr an und solche Sachen. Wie wird das angewendet? Ist das komplett digital oder ist das so ähnlich wie zum Beispiel bei Casper Health, die sich ja an so ein Reha dann eigentlich anschließen, die vor Ort stattgefunden hat, so quasi als Ergänzung?
Ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt, das Schöne an diesem Telemedizinbereich ist ja, und das ist auch im Gesetz so festgeschrieben, dass sowohl Patient als auch Therapeut gemeinsam entscheiden, ob sie das telemedizinisch machen oder nicht. Mhm. Und es ist auch überhaupt nicht vorgeschrieben, dass du dann alles komplett digital machen musst. Also was ich sehr attraktiv finde, ist zum Beispiel so ein Mischmodell, wo du teilweise deinen Therapeuten siehst, aber dir zum Beispiel Anfahrtswege oder ähnliches sparst, indem du zwischenzeitlich dich auch digital triffst. Und wir haben natürlich ganz, ganz unterschiedliche Nutzer auf unserer Plattform und Patienten. Also das geht von, klar, wir kommen aus dem Klinikbereich, wo es dann vor allem um die Nachsorge geht und Patienten länger zu begleiten. Aber jetzt nutzen uns vorrangig tatsächlich größere Praxen in Deutschland, die ganz einfach Teletherapie anbieten für ihre Patienten. Und das sind logopädische Praxen, ergotherapeutische Praxen, Physiotherapiepraxen. Und ja, die machen da ihr Ding. Das, kann man natürlich nicht alles genauso wie vor Ort machen. Im Sprachtherapiebereich ist es vielleicht teilweise noch einfacher als im Bewegungsbereich. Aber man darf die Therapeuten auch nicht unterschätzen. Die sind sehr, sehr kreativ, einfach auch aufgrund ihres Berufs. Da muss wohl relativ viel kreativ sein, um die Patienten zu motivieren. Und die kommen da schon auf smarte Ideen, das dann zu lösen.
Das bedeutet tatsächlich auch, dass die eigentlich die Plattform nutzen können, wie sie möchten. Das heißt, die Inhalte kommen dann komplett von euren Kunden.
Exakt. Also ich meine, wir haben natürlich ein paar Pläne für unseren Aufbau. Da passiert momentan einiges. Also Spiele sind natürlich ein ein wichtiger Faktor in der Therapie und da wird bald was in dem Bereich kommen. Alles, was an Interaktion geht, wird jetzt noch erweitert, aber im Prinzip gestalten die Therapeuten mit den Mitteln, die sie da haben, ihre Therapie selber. Sie können auch Übungen zum Beispiel, was viele machen, sind Hausaufgaben vorher hochladen, damit sich die Patienten das angucken können. Aber da sind die relativ freigestellt.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich mich halt auch frage, ob das vielleicht am Ende sogar ein Erfolgsfaktor ist, dass die Patienten die Übungen zu Hause machen, weil das muss ich ja auch irgendwie in so ein Alltagssetting dann integrieren. Also die müssen eigentlich eh was zu Hause machen. Ja, ist ja so. Und so schaffen sie sich dann den Ort und fangen das an. Und das ist ja spannend. Also begleitet ihr das im Moment wissenschaftlich?
Naja, wir begleiten das natürlich immer ohnehin wissenschaftlich dadurch, dass an unsere Klinik ein eigenes Forschungsinstitut angeschlossen ist, was sich eigentlich auf Telemedizin oder Telereha fokussiert in allen Ausprägungen. Also da laufen relativ viele Studien. Und was du eben erwähnt hast, das habe ich auch erst später tatsächlich verstanden, ist diese alltagsnahe Therapie ist so sinnvoll, weil wenn du in der Klinik läufst, da ist alles für dich hergerichtet. Ne? Da liegt da halt kein Teppich rum oder da musst du nicht um Hindernisse, sondern gehst halt durch deinen Gang, wahrscheinlich noch mit deinen Schuhen ordentlich an. Und zu Hause kannst du halt ganz viel, viel alltagsnah trainieren und kriegst halt auch viel mehr die Probleme mit, die der Patient hat. Und deswegen ist das absolut richtig. Also dieses alltagsnahe Training ist definitiv ein sehr wichtiger Weg, aber kann natürlich auch nicht die klinische Reha ersetzen. Ne? Das sind einfach verschiedene Schritte auf einem langen Rehabilitationsprozess.
Ja, das ist so interessant, finde ich. Also zum einen, dass ihr quasi ja aus dem Klinikalltag heraus den Bedarf gesehen habt, dann gesehen habt, okay, da müssen wir eigentlich was tun, dann irgendwie so eine kleine individuelle Lösung bauen wolltet, dann gemerkt habt, okay, nee, das ist eigentlich viel größer und jetzt eigentlich ein komplett neues Geschäftsmodell, was eine andere Skalierfähigkeit hat als eine Klinik in der Schweiz entwickelt, weil die Klinik in der Schweiz ist Brick and Mortar, die steht da, die kann man natürlich jetzt nicht, ja, es ist ja so, beliebig skalieren. Ich hatte tatsächlich vom, ich glaube, COO oder CIO ist ja bei Helios, hatte ich einen Post gesehen, dass Helios jetzt auch die Strategie fährt, mehr Telemedizin anzubieten, einzubinden und sich eigentlich auch, sagen wir mal, in der Wertschöpfungskette zu digitalisieren. Also das machen jetzt auch große Klinikketten, die fangen damit an, eigentlich genau diese Perspektive auch einzunehmen. Und da seid ihr ja ein spannendes Beispiel, weil ihr relativ klein seid, gut finanziert seid.
Macht auch sehr viel Sinn, weil das Klinikmodell ist ja komplett im Wandel. Also die Zeiten, die man in der Klinik verbringt, werden ja aus verschiedenen Gründen immer kürzer oder sollen kürzer werden. Einerseits natürlich das der etwas unangenehmere Teil, der Kostendruck, den man hat. Andererseits ist es natürlich auch angenehmer, Therapie zu Hause zu erhalten, wenn sie denn die gleiche Qualität hat. Und die Rehabilitation ist in besonderer Weise davon betroffen, weil die Evidenzen von der Rehabilitation immer sehr, sehr schwierig darzustellen sind, weil die Patientenkollektive so unterschiedlich sind. Studien im Reha-Bereich sind wahnsinnig schwer durchzuführen. Und auch die Maßnahmen, also du hast ja du hast in der Medizin normalerweise eine Indikation, dann gibt es eine ganz klare Therapieanweisung. Und klar gibt es auch ganz klare wirksame Therapien in der Rehabilitation, aber dadurch, dass du so viele Komponenten bei jedem Patienten hast, von denk mal an einen Schlaganfall, also welche unterschiedlichen Bereiche betroffen sein können, dann hast du noch Risikofaktoren oder gesundheitliche Faktoren, die das Ganze mit beeinflussen. Motivation des Patienten ist super wichtig, wenn jemand keine Lust hat, verständlicherweise, und es ist anstrengend, über Monate, teilweise Jahre hinweg zu trainieren, dann brauchst du ihm die ganzen Sachen auch nicht zu verschreiben. Und deswegen müssen wir uns wirklich bemühen, diese Rehabilitation zu innovieren, denn sonst bleibt sie uns nicht lange erhalten und das wäre wirklich sehr, sehr, sehr schade für die Patienten, denn sie ist so wichtig.
Ja, klar. Ja, das ist interessant. Ich glaube, das ist ja sowieso allgemein so bei allem, was man sehr schwer messen konnte in der Vergangenheit, sei es nun ja Ernährung, Bewegung etc., also einfach die Effekte von so etwas, weil es sehr kostenintensiv ist und irgendwie auch immer auf der individuellen Angabe der Patientinnen und Patienten dann beruht, also super subjektiv ist. Und das ändert sich ja mit dem Schlagwort Real World Data.
Ja, ja.
Das ist, also ich meine, gebt ihr Patienten auch schon irgendwelche Variables an die Hand oder so? So weit seid ihr jetzt noch nicht wahrscheinlich.
Ne? Ja, es ist
seid ihr dran?
Ja, also es ist halt naheliegend. Ne? Also ich meine, in unserer Klinik beispielsweise wird jede Woche ein Assessment gemacht und werden genau die Fortschritte quantifiziert. Also das ist so eins unserer Steckenpferde. Und ich glaube, das ist sehr naheliegend, dass wir schauen, ob man da nicht auch was im Heimsetup machen kann. Und da gibt es ja auch schon ganz gute Möglichkeiten.
Ja, absolut. Also super spannend, auch gerade so dieser Kontext mit dem Hintergrund, dass ihr quasi aus dem Klinikalltag ja herausgegründet habt und du einfach aus dem Bedarf herausgegründet hast. Was ich aber natürlich auch sehr interessant finde, ist, das ist ja dann dein Hintergrund. Also du hast Medizin studiert, du bist ausgebildete Ärztin. Hast du einen Facharzt gemacht?
Nee, um Himmels Willen, nein.
Das ist jetzt auch noch ein Thema, was mich total interessiert, weil ich sehe das gerade irgendwie im Moment, dass viele, also sagen wir mal so, ne, die Digitalisierung, wir sind ja jetzt da beide schon ewig drin unterwegs, Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die erste Kohorte waren so viele Patientinnen und Patienten, nehmen wir mal als Beispiel MySugar, die gesagt haben, okay, da gibt's irgendwie einen Gap, da gibt es etwas, was ich mir wünsche als Patient, was es nicht gibt, und jetzt gründe ich ein Startup. Im Moment, kann auch meine subjektive Wahrnehmung sein, habe ich so das Gefühl, dass es wirklich eine Masse an Ärztinnen und Ärzten gibt, die sagen, da gibt es Themen, die sind ungelöst und jetzt gründe ich mal ein Startup oder gehe eben in diesen Bereich Digitalisierung des Gesundheitswesens, weil da sind die Hebel größer als in dem regulierten Krankenhausalltag, wo eigentlich, weiß ich nicht, du Glück haben musst, irgendwie einen modernen Chefarzt oder moderne Chefärztin zu haben oder Geschäftsführung, damit sich irgendwie was bewegt. Ja, und sonst ist es das tradierte System, das so läuft wie vor 20 Jahren halt noch. Mhm. Warum hast du dich für diesen Karrierewechsel entschieden?
Ja, also da gab es verschiedene Beweggründe. Einerseits habe ich mich nicht in dieser klassischen Klinikkarriere gesehen. Also ich wollte da immer mehr machen. Es gibt immer so einzelne Punkte in einzelne Erfahrungen, die du machst, die dich nachhaltig prägen. Und dass der Klinikalltag nicht wirklich rund läuft, das wissen wir, glaube ich, alle, dass es da viele Probleme gibt. Vielleicht wurden jetzt einige davon auch gelöst. Ich hoffe es zumindest. Aber als ich damals PJ gemacht habe, ist mir noch sehr, sehr gut im Sinn ein vorrangiges Problem, nämlich die fehlende Digitalisierung, die mich eigentlich auch dazu gebracht hat. Dieses Problem hat mich eigentlich auch dazu gebracht, eigentlich mehr in dem Bereich mich zu engagieren. Ich war damals auf der Knochenmarkstransplantation eingesetzt, also eine Einheit, wo die Patienten wirklich sehr, sehr schwer krank sind und auch ein großer Prozentsatz tatsächlich verstirbt. Und du willst eigentlich so viel Zeit wie möglich mit den Patienten dort verbringen und das Beste tun, damit die ja natürlich genesen oder bestenfalls oder noch ein paar schöne Tage haben. Das Problem war, unsere Dokumentation war kompletter Irrsinn. Du musst bei denen jeden Tag Blutwerte kontrollieren und bestimmen. Und das, womit ich bestimmt 3-4 Stunden am Tag verbracht habe, war die Dokumentation dafür. Wir haben erstmal auf die Hauspost gewartet, dass Papierbefunde geliefert worden sind. Die musste ich dann per Hand in die Krankenakten eintragen. Also man kann sich vorstellen, wie viele Fehler da auch passieren können, wenn du jeden Tag so viele Werte, das sind ja pro Patient, was weiß ich, 20 Werte, eintragen musst in die richtigen Akten. Die Akten brauchen dann zwischendurch noch die Pflege. Das heißt, immer mal wieder ist eine Akte weg. Und dann bist du mit der Akte, die du gerade übertragen hast, marschiert zum Computer, um sie da wieder einzutragen. Völliger Irrsinn. Ich habe die gleichen Zahlen irgendwie zweimal abgeschrieben. Jedes Mal mit Fehlerquelle, anstatt bei den Patienten zu sein. Und das ist so frustrierend. Das ist nur ein Beispiel von so vielen im Klinikalltag, wo die Dinge nicht rund gelaufen sind. Und am Ende des Tages bin ich aus der Klinik rausgegangen, habe gedacht, ich habe jetzt 12, 14 Stunden gearbeitet und trotzdem nicht das getan, was nötig wäre, um dem Patienten das bestmögliche Setup zu geben. Und es ist frustrierend. Ne? Also das kennen, glaube ich, viele Ärzte. Und in so einem Setting wollte ich eigentlich nicht arbeiten.
Ja, absolut. Und Das ist eigentlich das Interessante, weil die Gefahr ist natürlich jetzt mit Digitalisierung, dass, also der Christian Klose, der bei der AOK lange für Digitalisierung zuständig war, der jetzt im, glaube ich, Bundesgesundheitsministerium immer noch ausgeliehen ist und da auch mit Digitalisierung beschäftigt ist, der sagt immer, ein Scheißprozess, der digitalisiert wird, ist ein digitalisierter Scheißprozess.
Ja, super.
Und ja, das ist ja so. Und das ist natürlich absolut, deswegen ist es absolut wichtig, die Themen auch komplett neu, glaube ich, zu denken, damit man diese Zeit, die ja auch kostenintensiv ist, einfach befreit von Bürokratie. Ne?
Total. Umso besser ist es, dass jetzt so viele Ärzte, ist übrigens auch mein Eindruck, mal über den Tellerrand schauen und sich als Gründer engagieren, damit sie halt diese Prozesse auch zurück in die Kliniken tragen. Also ich habe das Gefühl, da ist jetzt doch schon viel, viel mehr Offenheit da, als es vielleicht damals der Fall war. Also klar habe ich diese Prozesse dann damals mal hinterfragt, aber kannst du dir vorstellen, wie das war? Das haben wir immer so gemacht, warum sollen wir das denn jetzt ändern?
Ja, ja, klar. Aber ich meine, insgesamt ist auch der Arztberuf natürlich im Wandel. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema. Das hatte ich jetzt so gar nicht auf meinen Themen, die mich jetzt so interessiert haben. Aber da du das jetzt gerade ansprichst, interessiert mich das schon, wie du das bewertest. Also weil das bedeutet ja schon auch, nehmen wir mal an, Ärzte in der Zukunft, wenn das alles gut läuft mit Digitalisierung, haben auf einmal ein Drittel mehr Zeit. Also ich glaube, der Prozentsatz liegt irgendwie bei 40% knapp, die im Moment mit bürokratischen Workflows irgendwie verbracht werden in Kliniken. Also es ist enorm viel. Nehmen wir mal an, diese Zeit ist dann auf einmal da und Ärztinnen und Ärzte haben Zeit, sich mit Patienten zu beschäftigen und haben dann aber vielleicht auch digitale Unterstützung. Das heißt, müssen gar nicht mehr so viel Wissen vielleicht akkumulieren. Dann haben wir ja auch komplett neue Anforderungen eigentlich an das, was Ärztinnen und Ärzte in der Praxis dann machen.
Total, aber wir haben ja auch mehr Anforderungen an denen, was jetzt diese Arzt-Patienten-Beziehung betrifft. Der Patient ist ja im kompletten Wandel. Also wir hatten ja früher einen Patienten, der das gemacht hat, was der Arzt ihm gesagt hat. Das sehen wir immer noch in der älteren Generation. Und zu Recht hat sich das ja gewandelt. Also einerseits ist die Medizin natürlich viel komplexer geworden, was du sagst. Du musst immer mehr wissen. Therapie wird immer personalisierter. Und was ich sehr, sehr wichtig und sehr schön finde, auch die Entscheidungen des Patienten werden zunehmend mit berücksichtigt bei der Therapie, ne? Weil mit vielen Erkrankungen, mit denen wir heutzutage zu tun haben, gibt es halt verschiedene Optionen und viele Krankheiten werden über einen langen Zeitraum behandelt. Und wenn der Patient nicht dahinter steht, was er da machen soll, oder wenn er einfach andere Prioritäten in seinem Leben setzt, dann muss das halt berücksichtigt werden. Und in einem Alltag, wo der Arzt nur wenige Minuten Zeit für ein Gespräch hat, wie soll er denn das abholen? Oder wie soll er dem Patienten denn erklären, dass er überhaupt verschiedene Optionen hat? Und ich hoffe, dass durch das Mehr an Zeit, was man durch Digitalisierung gewinnen kann, tatsächlich diese Arzt-Patienten-Beziehung neu definiert werden kann und neu gelebt werden kann, nämlich auf Augenhöhe.
Das ist schon interessant, weil ich glaube, dass viele Ärzte das auch so, also sagen wir mal, dieses wirklich klassische Arztbild ist, stellt ja auch eine gewisse Hierarchie her, wo Patientinnen und Patienten dann eher irgendwie Empfänger sind von Empfehlungen, so die Augenhöhe vielleicht gar nicht so, so Bestandteil ist, jetzt mal böse ausgedrückt. Und dann gibt es halt entweder, und das ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Bertelsmann Stiftung, die machen ja auch eine Studie zu Health Literacy, der digitale Patient und so weiter. Und da sehen wir ja, dass es eine Spaltung gibt eigentlich in der Gesellschaft auf Seiten der Patienten. Also es gibt die einen, die immer anspruchsvoller werden, die alles genau hinterfragen. Und dann gibt es die andere Hälfte, die mit Gesundheitsinformationen überhaupt nicht umgehen kann und gar nicht so richtig versteht, was da eigentlich passiert. Beides müssen ja irgendwie Antworten gefunden werden. Ne? Und ich meine, mit Telemedizin kann man ja letztendlich auch bei beidem unterstützen, oder?
Absolut. Einerseits natürlich, weil Ärzte dadurch mehr Zeit gewinnen, andererseits, weil man Fragen vielleicht direkter beantworten kann, als dass ich jetzt 4 Wochen vielleicht was falsch mache und dann erst nachfrage. Und ich hoffe halt, dass es dann auch die Hürden genommen werden, Dinge anzusprechen. Vielleicht ist es dann auch einfacher für den Patienten, mal was nachzufragen, wenn er eben nicht erstmal ewig lange einen Termin machen muss oder sich dann scheut oder mit seinem Zettelchen in die Praxis kommt und da seine Fragenliste abarbeitet. Und du hast auch was Wichtiges angesprochen, ja, man muss ein Level der Patientenaufklärung finden, was halt auch jeden Patienten abholt, ne? Auch auf dem Level, auf dem er abgeholt werden will, weil ja, das fällt uns Ärzten natürlich immer ein bisschen schwer, die Fachtermini auszulassen und dann eher auf das so zu erklären, wie es der Patient versteht. Also ich glaube, ich habe da auch noch eine Geschichte in Erinnerung. Ich habe, glaube ich, einmal das Fachwort nicht benutzt im Staatsexamen und wurde mega gerügt dafür, echt? Dass ich nicht den Fachterminus benutzt habe. Das ist wirklich damals, vielleicht das hat sich jetzt auch geändert, das ist auch schon 10 Jährchen her, war das total verpönt, wenn man nicht mit den lateinischen Begriffen umherschwingt. Aber ich glaube, da passiert echt viel.
Naja, absolut.
Da passiert viel Wandel gerade.
Ja, wirklich, wirklich, wirklich interessant. Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was du sonst noch machst, weil du bist sonst ja auch noch super aktiv. Also du begleitest auch so ein bisschen investorenseitig das Thema Finanzierung von Digital Health oder guckst dir auch andere Startups an und bewertest das Potenzial und coacht und hilfst da und so. Also du machst noch sehr, sehr viele andere Sachen und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es ist für dich wirklich eine Herzensangelegenheit. Also du willst das richtig nach vorne bringen und das wird jetzt auch deutlich aus dem Gespräch heraus, woher das kommt, von der Knochenmarktransplantationsstation, also selbstverständlich. Ja, das ist wirklich alles super spannend. So viel Zeit haben wir gar nicht, über all das zu sprechen. Was mich aber natürlich noch interessiert, das frage ich jetzt immer am Ende des Gespräches, ob du eine Buchempfehlung für mich hast.
Oh je, ja, ich habe es von den anderen Podcasts teilweise gehört und dachte,
ja, du liest gar nicht, weil du keine Zeit hast.
Ne? Ja, ich habe ja noch ein Kind. tatsächlich, das darf man gar nicht sagen. Ne? Ich lese wirklich gerade keine Bücher, aber
vielleicht, wenn du meine Podcast oder unsere Podcasts hörst.
Ja, total. Also das ist mein Ausgleich. Nee, momentan lese ich tatsächlich keine Bücher. Aber gut, dass du mich daran erinnerst.
Nee, also ich meine, du holst dir wahrscheinlich das Wissen und die Insights dann über diese ganzen anderen Nebentätigkeiten, die du ja auch noch hast, ne, wo du so viele Insights dann auch in den Markt bekommst, oder?
Ja, also ich habe echt. Ich rede ja mit vielen Leuten und ich halte ja auch immer relativ gerne Vorträge zu Ethik im Bereich Digital Health. Das ist ja so mein Steckenpferd und da trifft man ja echt viele, viele smarte Leute mit unterschiedlichen Perspektiven und das ist ja meine wichtigste Quelle, ne? Mit Menschen reden. Also da schlägt der Journalismus dann irgendwie dann doch wieder zurück, dass man andere Leute befragt und daraus lernt, ja. Also ich bleibe nicht auf meinem Stand stecken, auch wenn ich nicht lebe derzeit.
Das hätte auch niemand gedacht. Ich fand es trotzdem wirklich super spannend, vor allen Dingen deinen Weg von der Ärztin über die Journalistin hin zur Gründerin. Und das ist schon ein sehr, sagen wir, einzigartiger Karriereweg, den du da hingelegt hast. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du noch viel, viel, viel zum Positiven veränderst und vor allen Dingen dabei hilfst, die Versorgung wie transparenter zu machen und mehr patienten- und menschenorientiert zu machen, was ja ein Ethikthema letztendlich ist. Ja, und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und für die ganzen Einblicke, die du mir gegeben hast, liebe Shari.
Ich danke dir, Inga. Vielen Dank.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.